Und guten Abend und ein Bonsoir, ein besonderer Gruß nach Quebec.
Wir möchten Sie ganz herzlich grüßen und freuen uns auf den Abend mit Ihnen heute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der Jesuswoche.
Es gibt ja Themen, da redet man so ein bisschen drum herum, vielleicht so ein bisschen um den heißen Brei herum, bis man zum Eigentlichen kommt, bis es ans Eingemachte geht. Und vielleicht haben Sie in den letzten Abenden schon gemerkt, dass wir nicht um den heißen Brei herumreden möchten. Es ist total offensichtlich, was wir möchten. Nämlich, wir würden Sie gerne für Jesus begeistern. Wir wünschen uns, dass Sie Jesus kennenlernen.
Ja, und auch beim heutigen Thema, Gott der Rettungsanker, möchten wir nicht drum herum reden. Ein Rettungsanker wird bekanntlich ausgeworfen, wenn es um Not geht, wenn es stürmische Zeiten auf einen zukommen, wenn man einfach nicht mehr weiß, wohin und was man tun soll.
Ja, in den Stürmen des Lebens und unabhängig davon, wie stark der Sturm tobt, ist es doch genial zu wissen, wir haben einen großen Gott, der ist wie ein Rettungsanker für uns und es lohnt sich, ihm zu vertrauen.
Sturmstiller, dieses Schild, ich hoffe, es fällt nicht um, dieses Schild hängt normalerweise im Wohnzimmer unserer beiden Interviewgäste und hat eine ganz besondere Bedeutung für die beiden. Und ja, mit den beiden geht es heute Abend auch gleich ans Eingemachte. Da geht es um richtig heftige Stürme, die die beiden erlebt und überstanden haben. Und es geht auch darum, wie und ob Gott einfach der Rettungsanker für sie auch war.
Wir freuen uns auf die nächsten gut 50 Minuten und ich möchte gerne für den Abend noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du da bist. Ich danke dir, dass du nicht nur hier bei uns bist auf der Couch, sondern überall dort, wo jetzt Menschen zugeschaltet haben oder vielleicht auch im Nachhinein diesen Gottesdienst angucken. Vielen Dank dafür. Ich möchte dir danken, dass du Rettungsanker bist. Danke dafür. Danke, dass du unsere Herzen kennst und jetzt da bist. Und ich möchte dich bitten, dass du ein Wort für uns hast, ein Wort, das von dir kommt. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen.
Amen.
Katja und Matthias, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, weil ihr nicht nur besondere Freunde seid, sondern ihr seid mir auch die liebsten Schwaber hier im Badenerland. Ja, das werden Sie sowieso gleich hören. Und bitte, liebe Badener, schalten Sie jetzt nicht ab. Ja, aber nicht nur das, sondern ich finde, ihr passt gut hierher. Ich habe mal gehört, die Badener seien Lebemenschen und ihr seid das auch. Also von dem her lebt ihr hier genau richtig. Ihr genießt euer Leben. Spätestens, wenn man euren WhatsApp-Status sieht, weiß man das. Und das ist es, was euch ausmacht auch.
Und ihr seid auch tolle Gastgeber.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kommt man sehr gerne. Ihr geht hier in die Gemeinde, habt drei Kinder, bringt euch hier gerne ein. Und vor 4 Jahren, wir haben ja gesagt, es geht gleich ans Eingemachte, vor 4 Jahren hat euch ein Sturm gepackt, mit dem ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Vor 4 Jahren ist logischerweise völlig unerwartet eure damals 5-jährige Tochter Belinda an Leukämie erkrankt. Es begann eine Zeit zwischen Krankenhaus, Zuhause sein, eine Zeit des Hoffens und Bangens, der Ungewissheit auch. Und vor 2 Jahren dann, am 18. Februar, ist sie verstorben. Und genau heute, wirklich auf den Tag genau heute, vor 2 Jahren, habt ihr sie beerdigt. Und es ist wirklich krass, dass ihr hier seid und dass wir heute hier darüber reden. Aber das ist das, was auch euch ausmacht, dass ihr euer Leben teilt, dass ihr euren Glauben teilt und wir daran teilhaben dürfen. Vielen Dank dafür.
Ja, und auf einmal sah euer Leben ganz anders aus, als ihr euch es vorgestellt hattet. Und Katja, wie bist du damit umgegangen damals nach der Diagnose?
Puh, also ich muss sagen, als Mama rechnet man ja gar nicht damit. Das war der absolute Schock. Also wir standen dann da im Krankenhaus und dann kam die Diagnose Leukämie und das war ja schon mal so dieses, oh nein, und was jetzt? Und dann hat man automatisch auf so einen Modus geschaltet, da muss man jetzt durch und das schaffen wir irgendwie. Und man hat versucht, irgendwie alles zu organisieren. Und ich muss sagen, in den ersten Wochen sind wir wie durch so einen Tunnel gegangen. Und ich muss sagen, Jesus war für mich da so krass real. Ich habe mich so fest an ihn geklammert. Das war echt, da passt der Abend total gut, wie ein Rettungsanker. Also ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe oft statt mit Gebet einfach nur gesagt, oh Herr, hilf oder gib mir Kraft oder du siehst alles. Und es war für mich einfach so eine krasse Zeit ganz am Anfang, so dieses, da muss ich jetzt einfach durch. Und dann habe ich aber echt auch gemerkt, wir waren ja dann ein halbes Jahr im Krankenhaus, ausschließlich fast im Isolierzimmer, nur ich und die Belinda, Matthias mit der Elena war daheim. dass Gott so real in diesem Krankenhaus war. Das war so krass. Also manchmal hatte ich fast das Gefühl, er sitzt neben mir. Und manchmal habe ich echt ihn so krass erfahren. Wir hatten ganz viel Post und Päckchen und alles Mögliche. Und mein Mütterkreis, wo du ja auch drin bist, die haben uns jeden Tag einen Bibelvers gemacht, den wir dann auf den Fenstersims in so ein schönes Rahmen reingepinnt haben. Und dieser Bibelvers war wie so ein Rettungsanker durch diesen ganzen Tag. Und Belinda, das war immer so schön, die hat diesen Bibelvers richtig herbeigesehen. Die ist morgens aufgewacht und hat gesagt, Mama, wo sind die Kuverts, wo kann ich es aufmachen? Und dann haben wir dem immer vorgelesen, haben den erklärt. Und das war dann unser Tag und wir sind echt dran vorbeigelaufen und die hatten immer wieder angeschaut und gesehen. Und in der Zeit, muss ich sagen, hat mich auch echt der Belinda, ihren kindlicher Glaube, so begeistert. Die hat immer gesagt, Mama, jetzt beten wir zum Herr Jesus. Und dann hat sie auch die Bibelgeschichten immer wieder gewollt. Und das war echt für mich, ich konnte mich da einfach nur an Jesus klammern, der uns da wirklich durchgetragen hat. Und wir haben echt auch gemerkt, dass so viele Menschen für uns beten. Also wir hatten da so eine krasse Mauer von Gebet um uns rum, das uns wie so ein bisschen auch auf einer Wolke getragen hat. Klar, es war eine richtig schlimme Zeit und manchmal waren wir auch körperlich am Ende, Schlafmangel und einfach die ganzen Gedanken, die kreisen und wie es ihr ging und so weiter. Aber wir waren einfach wie so in Watte von Jesus gepackt, der uns da so ganz arg beschützt hat, weil er so krass real da war. Und es war für mich einfach so eine unglaubliche Erfahrung.
Wie ging es dir damit, Matthias?
Ja, der Sturm hat uns so richtig heftig gepackt. Und kam in eine Zeit rein. Ein paar Tage vorher haben wir noch eine Musical-Freizeit hier auch auf der Langensteinbacher Höhe gehabt mit vielen Kindern. Ich hatte die Leitung, habe auch das Musical geschrieben und da ging es genau um dieses Thema, um den Sturmstiller. Mit Jesus an Bord hieß das Musical. Und es war so, dass die Geschichte, die im Zusammenhang mit diesem Musical stand, war die Geschichte von der Sturmstillung, wo Jesus den Sturm stillt. Und bei dieser Geschichte, und das ist so ein kleines Detail, aber das war für mich so wichtig, ist es so, dass Jesus zuerst in dieses Boot steigt und die Jünger ihm dann folgen. Und ich wusste, Jesus ist dabei. Und wir hatten natürlich die Lieder, die Texte, die ich ein paar Wochen vorher, die ich ein paar Monate vorher geschrieben hatte, noch im Ohr. Und die sind für uns selber so zum Trost geworden. Ich erinnere mich auch noch gut, war ja auch dann immer wieder an den Wochenenden, vor allem bei Belinda im Krankenhaus, wie wir da gemeinsam die Lieder geschmettert haben und es uns neue Kraft gegeben hat und sie, obwohl sie verkabelt war und so weiter, da ihre Bewegung mitgemacht hat. Und das Titellied mit Jesus an Bord bin ich nicht allein. Mit Jesus an Bord kann ich sicher sein. Mit Jesus an Bord weicht die Angst von mir, mit Jesus an Bord. Ich weiß, er ist hier, wurde für uns wirklich so, so real. Und was mir auch am Anfang so ja, unglaublich geholfen hat, war, dass ich in 0, nichts, also wirklich von einem Tag auf den nächsten, ein riesen Netzwerk gebildet hat. Katja hat schon angesprochen, Gebetsnetzwerk. Da waren, glaube ich, nachher an die 500 Leute, von denen wir es wissen, ja. Oder noch mehr. Und auch ein praktisches Netzwerk. Für uns wurde gekocht, geputzt und so konnte ich, obwohl ich 100%ig noch gearbeitet habe und die kleine Schwester Elena noch versorgt habe, da wirklich ganz Gott vertrauen und habe gemerkt, wie er für uns sorgt.
Habt ihr in dieser Zeit oder auch danach jetzt mal an Gott gezweifelt, beziehungsweise gibt es da sowas wie Wut oder diese klassische Warum-Frage, Matthias? Warst du mal wütend auf Gott?
Also wütend so jetzt nicht. Nein, weil ich ja vom ersten Moment an gemerkt habe, wie er uns da durchträgt. Aber natürlich hat man schon immer wieder auch seine Fragen gestellt und gefragt, warum Gott ausgerechnet wir? Aber man merkt dann ganz schnell, mit dieser Warum-Frage kommen wir nicht weiter. Und es war dann vor allem ein Jahr später, als sie dann erneut erkrankte, dass ich gesagt habe, ich habe das jetzt schon ein Jahr durchgemacht. Ich kann nicht mehr. Gott, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe nicht die Kraft dazu. Und Gott hat mir oder hat uns dann da die Kraft gegeben, das auch nochmal durchzustehen. Und dann natürlich auch noch ein drittes Mal.
Hast du Gott angeklagt in der Zeit?
angeklagt finde ich, ich eigentlich nicht. Und ich habe auch eigentlich nicht an Gott gezweifelt. Das hört sich interessant an, aber für mich war einfach klar, es ist so und Gott gibt mir die Kraft. Im Gegenteil, ich habe mich noch fester an Gott geklammert. Hätte ich ihn losgelassen, ich hätte es nicht überstanden. Also ich frage mich manchmal, wie Leute so eine Situation durchstehen, die Jesus nicht im Herz haben. Und ich finde, dadurch, dass wir Jesus hatten, haben wir das einfach anders hingekriegt. Ich weiß auch nicht.
Es ging ja auch immer wieder so, im Krankenhaus hat man ja viele Menschen und viele Familien gehabt, die eine ähnliche Situation hatten. Und wir waren so dankbar, dass wir unseren Rettungsanker, Jesus, unseren Rettungsanker
und auch hatten. Eben diese Ewigkeitsperspektive, kommen wir ja nachher nochmal drauf, wo ich einfach denke, wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Vertrauen und wir wissen, wir haben einen starken Gott an unserer Seite.
Matthias, du hattest es kurz angeschnitten, dass ihr wirklich in allen Lebensbereichen total herausgefordert wart. Wie hat sich euer Glaube verändert?
Ja, unser Glaube hat sich hat mehr Tiefgang bekommen, die Prioritäten haben sich verändert. Es war so, dass sich immer wieder, auch jetzt noch Leute mir die Frage gestellt haben, sag mal, wie konntet ihr damit umgehen? Und ich dachte immer wieder, ja, in dieser Situation hat uns so Gott durchgeholfen. Und ich wünsche niemandem so eine Situation, solche Lebensumstände, aber ich wünsche wirklich jedem, dass er diese Glaubenserfahrung machen kann, dass er getragen wird. Und das war diese Glaubenserfahrung, dieser Glaube, der uns verändert hat, der tiefer geworden ist.
Ich habe auch einfach, da habe ich dann auch Hiob gelesen, und zwar Hiob ist ja auch ein Mann aus der Bibel, der alles verloren hat und trotzdem an Gott festhält. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich hatte von dir, also von Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich denke, genau so ging es uns. Wir haben Gott echt gesehen. Wir haben ihn echt ganz neu, ganz tief und ganz real, bedingungslos erlebt in dieser Situation. Und eine weitere Glaubenserfahrung, muss ich sagen, war auch, dass wir lernen mussten, loszulassen. Also für mich war das ganz krass, als genau vor fast 2 Jahren die Belinda dann ihr zweites Rezitiv hatte. Und da war für mich innerlich sofort klar, sie stirbt. Also das war noch bevor die Diagnose da war, noch bevor irgendwie was war, war für mich klar, sie darf jetzt einfach heimgehen in die Ewigkeit. Und es war irgendwie so dieses, Herr, du nimmst mir jetzt meine Tochter wieder weg, aber du hast sie mir auch gegeben und ich habe nicht das Recht, sie behalten zu müssen, sondern ich darf sie dir wieder zurückgeben und ich darf auch loslassen, ganz bewusst sie loslassen, in Gottes Hände einfach wieder legen. Und es war irgendwie so schön, auch als sie dann in unseren Armen gestorben ist, war es einfach so schön zu wissen, sie darf heimgehen,
heim in die Ewigkeit. Ja. Loslassen, es war für uns echt so ein Prozess. Also das mussten wir auch mehrmals ganz bewusst tun, sagen, Gott, du hast uns diese Tochter anvertraut. Es war ein wunderbares Geschenk. Und jetzt müssen wir wieder dieses Geschenk hergeben, das uns so lieb geworden ist, dass wir so sehr eben in unser Herz, in unser Leben, natürlich hat es zu unserem Leben gehört, geschlossen hatten. Aber Wir haben trotzdem immer wieder auch diesen Frieden gehabt und wir hatten auch hinterher so das Gefühl, Belindas Leben war vollkommen.
Andreas hat mal bei der Aussegnung gesagt, das fand ich so schön, er hat gesagt, Belindas Leben war komplett und dann hat Gott sie heimgeholt.
Und keine 80 Jahre, sondern dann eben 8, aber auch ihr Glaube, der uns ja immer wieder auch so erstaunt hat und uns da auch geholfen hat.
Genau, und diese Freude, die wir auch dabei gespürt haben, dass sie heimgehen darf und auch diese Freude, die wir jetzt haben, wenn wir an den Himmel denken, also das ist einfach total schön. Wir sind alle auf dem Weg in die Ewigkeit und von dort her sehen wir echt manches jetzt auch anders, muss ich sagen, oder können unsere Zeiten anders einteilen und so weiter, wie man hier schon gesagt hat, die Prioritäten haben sich verschoben und unser Glaube wurde echt einfach fest, weil wir wussten, wenn wir Gott vertrauen, macht er einfach alles gut draus. Wir müssen es zwar nicht verstehen alles, aber es ist gut und es ist richtig.
Ich denke, wir haben so beides. Wir stehen natürlich im Leben, wir sind Menschen, wir trauern, Auch jetzt wieder natürlich in dieser Zeit, wo das wieder einem so nah ist. Aber gleichzeitig freuen wir uns auch total mit ihr, dass sie es geschafft hat, dass sie bei Jesus sein darf.
Und dass wir eben auch da mal hinkommen dürfen. Und wir reden auch immer mit unseren zwei kleineren Kindern. Also mittlerweile haben wir noch einen David dazu gekriegt. Ja. und wir reden da echt viel über den Himmel, wo die Belinda jetzt ist. Und das ist für uns eine ganz arg große Hoffnung, die wir haben.
Als Freundin kann ich das bestätigen. Mit uns allen hat das ja was gemacht. Und der Himmel ist näher gerückt. Die Ewigkeit ist in unser Leben gekommen, die ja auch in unser Herz gelegt ist. Aber es hat nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Und einerseits habt ihr das erfahren, dieses im Hier und Jetzt getragen sein, von Tag zu Tag das Kraftpaket zu kriegen, dir keine Sorgen zu machen und gleichzeitig diese geniale, fast unseren Verstand übersteigende Perspektive eben auf die Ewigkeit. Mhm. Und Matthias, du hast ja zu Beginn von dem Musical geredet. Und mach dir keine Sorgen, ist mehr als nur ein Ohrwurm für dich. Das ist ja eine Postkarte vom Himmel gewesen, aber ich will nicht zu viel sagen. Du darfst gerne selber sagen, was du da erlebt hast.
Ja, es war tatsächlich wie so eine Postkarte oder wie so dieser berühmte Brief vom Himmel, den man sich manchmal wünscht, dass ich hier diese Postkarte "Mach dir keine Sorgen" bekommen habe, direkt an diesem Tag, als wir damals mit Belinda ins Krankenhaus mussten. Dieser Text auf dieser Karte stammt eben aus diesem Musical mit Jesus an Bord, das wir ja eben ein paar Tage vorher erlebt hatten. Und ich hatte da Karten für diese Musical-Aufführung bestellt. Es wurden aber komplett falsche Karten von der Druckerei geliefert. Mich natürlich geärgert, das Ganze reklamiert. Die Karten wurden dann wieder geliefert, die richtigen, allerdings natürlich viel zu spät für die Musical-Freizeit, aber ganz genau richtig für mich, nämlich 250 Mal dieses "Mach dir keine Sorgen". Und es war genau an diesem Tag, als eben wir mit unserer Belinda dann ins Krankenhaus sind und dann klar war, sie ist schwer krank und alles andere haben wir ja schon gehört.
Genau dieses Lied, das für euch zu so einer starken Zusage wurde, dürfen wir gleich von dir hören. Wir danken euch sehr für das Interview jetzt, dafür, dass ihr uns einfach so einen Blick gegeben habt, auch auf die Ewigkeit und durch das Interview jetzt. Danke euch. Und ja, es war echt toll, dass ihr heute euch bereit erklärt habt, heute hier zu sein.
Okay. Danke.
Danke.
Gerne.
An jedem Tag für sie, so sorgt Gott auch für uns Menschen, er liebt dich, verlässt dich nie. Mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein, heute und auch morgen wird Gott bei dir sein. Gott kennt deine Ängste, er weiß, wie es dir geht. Du kannst ihm vertrauen. den Feldern, wie sie blühen in voller Pracht, in den allerschönsten Farben. Gott hat sie wunderbar gemacht. Der Vater im Himmel sorgt an jedem Tag für sie. So sorgt Gott auch für uns Menschen. Er liebt dich, verlässt dich nie. Und auch morgen wird Gott bei dir sein. Gott kennt deine Ängste, er weiß, wie es dir geht. Du kannst ihm vertrauen, weil er dich versteht. Mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein. Heute und auch morgen wird Gott bei dir sein. Gott kennt deine Ängste, er weiß, wie es dir geht. Du kannst ihm vertrauen, weil er dich versteht. Mach dir keine Sorgen. Nicht allein.
Heute Abend wird's maritim, das haben Sie schon gemerkt. Und zum Thema Gott, der Rettungsanker, möchte ich Sie gerne mit ans Meer nehmen, ans Galiläische Meer. So hat man tatsächlich den See Genezareth ab und zu genannt. Und am See Genezareth spielt ein unvergessliches Ereignis, das Simon Petrus, einer der wichtigsten Jünger und Apostel von Jesus Christus, erlebt hat. Und ich möchte gerne heute Abend Ihnen einige Verse aus dem Neuen Testament lesen, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 5. Kapitel. Und dort wird uns Folgendes berichtet, folgendes maritimes Ereignis berichtet. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich Jesus an. Die Vorgeschichte und die Umstände sind schnell und sehr offensichtlich erklärt. Natürlich kannte Simon Petrus Jesus schon. Wir wissen das aus dem Lukas-Evangelium, wir wissen es auch aus den anderen Evangelien. Aber das, was jetzt hier passierte, das hatte noch einmal eine ganz andere Dimension. In diesem Ereignis trat Jesus in einer ganz besonderen Weise in das Leben von Simon Petrus hinein. Das hatte er sich so vorher nicht vorgestellt. An dem Tag passierte etwas Ungewöhnliches. Jesus kam an den See, er predigte, aber er predigte nicht nur am See, er ließ sich eben dieses Boot, stieg da ein, hatte eine Art schwimmende Kanzel und hat dann eben von diesem Boot aus Menschen das Wort Gottes weitergesagt. Das alles ist übersichtlich, aber das, was da eigentlich abläuft, das erstaunt uns schon. Nämlich das, was da abläuft, zeigt ja, dass tatsächlich Petrus Jesus zugelassen hat. Er hat es zugelassen, dass Jesus so in sein Leben hineintritt. Das muss man ja nicht tun. Aber bei Petrus entdecken wir das. Schon die Art und Weise, wie der Jesus bei ihm ankam, erstaunt uns ja. Es ist eine unglaubliche Autorität, die sich um diesen Jesus herum darstellt. Man fragt ja, wie kam es dazu, dass Simon das erlaubt hat? Wie kam es dazu, dass überhaupt es zu dieser Begegnung kam, dass er in diesem Boot saß, dass er da gepredigt hat, dass er nachher mit ihm so sprechen konnte? Das ist doch alles gar nicht normal. Wenn Sie das vergegenwärtigen, Jesus nimmt hier etwas in Beschlag, was ihm eigentlich gar nicht gehört. Jesus tut seine Meinung und seinen Willen kund zu einem Themenfeld, was gar nicht das seine ist, und gibt Berufsfischern völlig eigenartige Befehle. Jesus lässt diese Männer Erfahrungen machen, die sie nie und immer gemacht haben. Ganz eigenartig. Das ist etwas, was uns immer wieder bewegt, wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen, wenn wir uns erleben, dass er in unser Leben hineintreten möchte, dass da eine Autorität ankommt, die ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie Sie das Interview erlebt haben von Matthias und Katja. Da haben Sie auch etwas so gespürt. Da spüren Sie aus all dem, was die beiden erlebt haben, mit ihren Kindern erlebt haben, da spüren Sie ja, da tritt Gott in einer Art und Weise auf, die lässt uns vielleicht sogar eher so einen Schritt zurückgehen. Da kommt er nicht so nett und so handlich und so klein und so überschaubar rüber. Da kommt er so voller Autorität, so voller Größe, so voller Macht an. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der zum Glauben der Christen dazugehört. Mit Jesus Christus haben wir nicht nur einfach einen netten Kumpel, einen guten Freund, einen sympathischen Religionsführer, sondern mit Jesus haben wir eine ganz erstaunliche Autorität, die da auftritt. Ich persönlich weiß natürlich jetzt nicht, wie Sie selber das einschätzen, wer dieser Jesus ist. Aber in diesem Text erleben Sie ja etwas, am Ende des Textes, was uns ein wenig die Augen dafür öffnet. Als das Petrus hier erlebt, was da abläuft, als Simon Petrus das mitbekommt, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Ich habe es ja hier nicht mit irgendjemandem zu tun. Ich habe es ja in diesem Jesus. Ja, mit wem habe ich es denn zu tun? Ich habe es tatsächlich mit Gott selber zu tun. Ich habe Ihnen eine E-Mail mitgebracht. Wir bekommen ja in diesen Tagen eine ganze Reihe unterschiedlichster Fragen, warum das Jesuswoche heißt und Jesus kennenlernen heißt. Und beim Abendprogramm heißt dann immer Gott, Gott, Gott. Ja, das ist eine richtig gute Frage und jetzt haben Sie auch die gute Antwort. Das haben wir ganz bewusst gemacht, haben Sie es gemerkt. Wir haben uns aber was gedacht. Dass mit jedem Abend Sie ein bisschen mehr und heute Abend ganz besonders entdecken sollen, eine ganz irre Gleichung. Dieser Gott ist Jesus und Jesus ist Gott. Und wenn das jemand ein wenig erahnt, wenn das in ein Leben hineinkommt, dann merkt man, ich lasse etwas zu, was ich so in dieser Dimension bisher in meinem Leben noch überhaupt nicht zugelassen habe. Das kann ich dann auch ein Stück weit nicht mehr kontrollieren. Und wir haben natürlich alle ein Interesse, die Dinge zu kontrollieren. Aber mit diesem Jesus kommen eine Herausforderung, eine Überforderung, etwas Unkontrollierbares in unser Leben hinein, weil er dann plötzlich die Regie führt. Er ist eine Autorität, er ist die Autorität überhaupt. Und wenn mich etwas an dieser Geschichte mit Petrus berührt, dann wie er diese Autorität zulässt, dieser Petrus, wie er das einfach zulässt. Verstehen Sie, er hätte diesen Jesus nicht ins Boot holen müssen. Er hätte nicht ihm diese Plattform geben müssen, aber er hat es zugelassen. Vielleicht darf ich es Ihnen so sagen, Sie können natürlich ganz einfach ihr Leben weiterleben. Natürlich können sie ihr Leben weiterleben. Sie können weiter ihre Fische fangen und ihre Netze flicken und ihren Job machen und die paar Jahre und Jahrzehnte ablaufen lassen, natürlich. Aber dann geschieht auch nicht das, was hier geschieht. Dann geschieht nicht dieses Phänomen, dann geschieht nicht dieses Wunder, von dem wir auch in diesem Interview der beiden gehört haben, dass Gott ins Leben hineintritt, dass wir ihn zugelassen haben, dass er Raum bei uns bekommt, dass unser Leben eine ganz andere Dimension bekommt, als sie es jemals vorher hatte. Aber neben diesem zulassenden Aspekt geht es ja noch ein Stückchen weiter. Er lässt sich ja ganz bewusst auf diesen Jesus ein. Und wenn sich Petrus auf diesen Jesus einlädt, dann geschieht das ja so, dass dieser Jesus diesem Simon eine Aufgabe stellt, die ist einfach verrückt. Da brauchen Sie kein Experte sein für den Fischfang. Er rät diesen Berufsfischern vom See Genezareth am helllichten Tag noch einmal einen ganz bewussten Fischfang anzusetzen. Und man spürt so einen kleinen Weg dann doch bei Simon Petrus, bei allem Respekt für diesen Besonderen, der in seinem Boot ist, wenn er ihnen erklärt, wir haben die ganze Nacht uns um die Ohren geschlagen, wir haben gearbeitet wie immer, wir sind mit leeren Netzen nach bestem Einsatz nach Hause gekommen. Jetzt willst du uns sagen, da steht ja daneben, dass wir jetzt noch mal tatsächlich uns auf den Weg machen sollen. Und alle anderen beobachten das, wenn wir nochmal am helllichten Tag rausfahren, um Fische zu fangen. Das macht man nicht, Jesus. Und dann kommt dieser Satz. Das ist einer der wichtigsten Sätze von Petrus überhaupt. Aber weil du das sagst, auf dein Wort hin, weil du das so willst, werde ich das jetzt tun. Ich denke, man kann diesen Satz kaum überbewerten, den da der Petrus gesagt hat. Auf dein Wort hin mache ich das. Ich verlasse mich, Herr Jesus, auf deine Worte. Ich verlasse mich auf diese Worte von Gott. Sie ahnen vielleicht ein bisschen, das ist es. Das ist eigentlich der innerste Kern von christlichem Glauben. Christlicher Glaube verlässt sich auf die Worte Gottes. Das ist für ihn die Grundlage. Das ist für ihn die Basis. Das ist für den Glauben das Fundament. Gott hat zu mir geredet in seinem Wort, in der Bibel. Und auf diese Worte, die er zu mir, die er zu den Menschen gesagt hat, verlasse ich mich. Darauf vertraue ich, das ist Glauben. Gott ist absolut verlässlich. Absolut verlässlich. Gott ist einer, der überhaupt nicht lügen kann. Einmal wird es der Bibel so stark gesagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch von einem Menschenkind, dass er irgendetwas gereuen könnte. Er ist absolut wahr, absolut verlässlich, komplett treu, ohne jeden Falsch, ohne Trug, ohne irgendetwas in dieser Art und Weise. Und auf diese Worte von diesem Gott kann man sich verlassen. Ich weiß nicht, auf wen Sie sich so normalerweise verlassen. Wir machen jetzt gar nicht das große politische Fass auf. Machen wir nicht. Wir bleiben mal im ganz Kleinen. Wir bleiben mal in Ihrem Familiären, in Ihren Partnerschaften. Da verlassen Sie sich natürlich selbstverständlich auf Worte. Ganz klar. Und jetzt verlassen wir uns auf Worte, die Gott, die Jesus gesagt hat. Nur so geht's. So geschieht Vertrauen. So geschieht Glauben. Wie komme ich zu Gott? Wie kann ich in den Himmel kommen? Wer nimmt mir meine Schuld weg? Wie kriege ich die Ewigkeit? Wie die ganzen Fragen, worauf wollen Sie denn da gründen? Immer und immer wieder auf das, was er, Jesus Christus, Ihnen gesagt hat. Ich mache es in einem Beispiel Ihnen ein ganz klein wenig klar. Einer der ganz wichtigen Sätze von Jesus steht im Johannesevangelium. Da hat es Jesus so gesagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass einen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ganz klarer, fundamentaler, wunderbarer Satz, in dem Jesus zum Ausdruck bringt, wie Rettung, wie Ewigkeit, wie ich einen Rettungsanker erleben kann. Er, Jesus Christus, ist dieser Rettungsanker. Verlass dich auf diesen Jesus Christus, verlass dich auf sein stellvertretendes Sterben am Kreuz von Golgatha, verlass dich auf diesen Sohn Gottes und du hast ewiges Leben. Oder nehmen Sie ein anderes Wort, nehmen Sie das Johannesevangelium ganz am Anfang. Da heißt es dann, allen, die ihm vertrauten, denen gab er die Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Alle, die ihn annahmen, denen gab er die Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Und auf diesen Satz kann man sich verlassen. Darf man wissen, glauben, vertrauen, das hast du gesagt, das habe ich getan, ich gehöre zu dir, ich darf mich auf dich verlassen. So sind Millionen, aber Millionen Menschen zum Glauben gekommen, indem sie sich so auf Jesus und seine Worte eingelassen haben. Das kann man ihm ganz einfach sagen, mit Worten sagen, man kann beten. Wir haben das ja uns vorgenommen, diesen Tagen, einfach ihnen jeden Abend in großer Treue und Klarheit ein Gebet anzubieten, mit dem man zum Ausdruck bringen kann, Herr Jesus Christus, ich gehöre zu dir. Ich lasse mich auf dich jetzt ein. Und deswegen möchte ich gerne auch nachher mit Ihnen dieses Gebet sprechen und Sie damit ermutigen, einfach ermutigen, tatsächlich zu sagen, Herr Jesus Christus, jetzt komm du so in mein Leben hinein, wie du es bei allen anderen Menschen auch schon getan hast. Erweise du in meinem Leben diese Autorität. Ich verlasse mich auf dich und deine Worte. Es ist schon ewig lange her, ich gebe es zu, ewig lange her. Ich habe vorhin nochmal nachgerechnet, es sind tatsächlich, ich bin ein bisschen erschrocken, es sind rund 45 Jahre her, als ich zum Glauben an Jesus Christus kam. Da war ich dann noch deutlich jünger. Und als ich damals zum Glauben kam, da war ein Satz für mich ganz wichtig. Ein Satz, an den hänge ich mich bis heute. Und mit dem Satz werde ich höchstwahrscheinlich auch irgendwann aus diesem Leben aussteigen und bei Jesus ankommen. Da hat Jesus gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und es ist für mich das größte Glück meines Lebens, dass ich mich auf diesen Satz eingelassen habe. Dass ich für mich sagen konnte, Herr Jesus Christus, ich vertraue dem, was du getan hast und was du gesagt hast. Und du versprichst mir ewiges Leben und deine Worte sind wahr. Und diese Gewissheit seiner Worte, diese Verlässlichkeit seiner Worte, die trägt. Auf ihn ist absolut Verlass. Er ist dieser Rettungsanker. Und das hat ja dieser Petrus und die ganzen Fischereibetriebe, die haben das ja wirklich erlebt, dass Jesus das Wort wahr gemacht hat. Die sind losgezogen und die haben bestätigend tatsächlich diesen riesen Fischfang erlebt. Das Zulassen von Jesus im Leben, das Einlassen auf Jesus und seine Worte, das hat das Leben des Petrus komplett umgekrempelt. Und so kann er tatsächlich auch Altes verlassen. Sein altes Gottesverständnis lässt er weg. Er lässt auch den alten Job zurück. Er lässt sich komplett auf Jesus ein. Er hört die Worte von diesem Jesus fortan ganz anders. Es sind nicht nur Worte von irgendeinem fähigen Rabbi der damaligen Zeit. Es sind für ihn Worte von Gott. Weil in Jesus Gott selbst in diese Welt hineingekommen ist. Also wir kommen aus unserem maritimen kurzen Ausflug zurück und landen wieder bei Ihnen im Wohnzimmer. Irgendwo vor Ihrem Laptop, wo Sie da sitzen und überlegen und ich hoffe zuhören und nachdenken, darüber nachdenken, ob das für Sie wäre, dass Jesus auch in Ihr Leben eingelassen wird. Und Sie das Vertrauen wagen, sich auf ihn einzulassen. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Ich wünsche das wirklich von ganzem Herzen, dass Sie im Gebet ihn beim Wort nehmen und diese wunderbare Erfahrung machen, dass Jesus auch in das Boot Ihres Lebens eintritt und fortan mit ganzer Autorität, mit ganzer Liebe und mit ganzer Weisheit Ihr Leben lenkt bis hin zur Ewigkeit. Ich lade Sie ein, mit mir das Gebet zu beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Gott segne Sie.